Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Comic-Künstler Flix, der ist sehr erfolgreich in seinem Genre, aber jetzt hat er trotzdem was anderes ausprobiert und seinen ersten Roman geschrieben. Der hat eine düstere Seite, da gerät ein 12-jähriger Junge in eine Welt von Toten. Aber vielleicht auch nicht für immer. Der Roman ist genauso abgefahren, fantasievoll wie die Comics von Flix. Gleich ist er hier im Studio für ein Gespräch über seinen Roman Immerland, die Stadt der Ewigkeit. Der Roman Immerland des Autors Flix, der startet mit einem harten Satz. Nach einem Prolog liest man da über den 12-jährigen Protagonisten des Romans. Als Mika aus dem Zug stieg, ahnte er nicht, dass er heute sterben würde. Ja, das ist mal ein Einstieg. Wenn Sie den Namen Flix schon mal gehört haben, dann garantiert im Zusammenhang mit Comics. Flix ist eine Größe in der deutschen Comic-Szene. Er veröffentlicht zum Beispiel zurzeit jede Woche einen Zeitungscomic, Glückskind in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er hat auch international Erfolg. Er durfte schon Flix Abenteuer erzählen für die franco-belgischen Superserien Spirou und Marsupilami, was sowas ist wie ein Adelstitel in der Welt des Comics oder dann gleich zwei. Immerland ist jetzt sein erster Roman und damit ist er jetzt hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Zurück zu diesem Einstieg mit der gleich mal die Todesankündigung für diesen 12-Jährigen, für Mika. Musste das sein, gleich so hart einsteigen?
Ja, es musste sein. Also zum einen setzt es den Ton, also es ist natürlich ein krasser Einstieg. Es soll wie bei Hitchcock mit einer Explosion losgehen und sich dann langsam steigern. Zudem wird der Satz gleich relativiert. Also er ahnte nicht, dass er sterben würde, aber er fand auch so schon alles furchtbar genug. Nämlich, dass er die Sommerferien bei seiner Oma verbringen muss in einer WLAN-freien Zone und da hat er so richtig überhaupt keinen Bock drauf.
Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir beim Reden über das Buch nicht zu viel verraten, nicht zu viel spoilern, aber wir können sagen, glaube ich, dass das Buch in einer Gegenwelt spielt, eben in einer Welt tatsächlich der Gestorbenen. Was für erzählerische Möglichkeiten hat das aufgemacht für Sie?
Was ich spannend fand, oder was Geschichten, die mich immer interessiert haben, sind welche, die in unserer Welt beginnen und dann irgendwo hinführen, in einen Ort, der so sein könnte. Also wie zum Beispiel im Film The Matrix, ja, es ist hier, aber vielleicht ist auch alles nur eine Illusion. Und so ähnlich ist es bei Mika auch. Also er scheint zu sterben, man weiß es aber nicht und landet in so einer Zwischenwelt. In einer Zwischenwelt, wo aber auf einmal alles möglich erscheint. Also ein Ort, eine große Stadt, in der seine Wünsche wahr werden, wo er sich eigentlich nur was ausdenken muss und dann taucht es irgendwo auf. Und was sich erstmal nach einer Art paradiesischem Zustand anfühlt und den wir alle vielleicht auch gerne mögen würden und wo dann irgendwann die große Frage kommt, ist es gut, wenn wir immer alles bekommen, was wir uns wünschen?
Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Gegenwelt insofern, dass dieser Mika, Sie haben es schon gesagt, in der realen Welt, aus der er kommt, geht es ihm eigentlich richtig dreckig. Der wird dauernd gemobbt in der Schule, er hat seine Mutter verloren, er will nicht zu seiner Oma in die Ferien und so weiter. Er hat keine Freunde, er traut sich selbst nicht zu und in dieser Gegenwelt wird auch das ganz anders, ne?
Auf einmal ja. Also auch da werden seine Wünsche wahr. Er findet Freunde, er findet auf einmal ein Umfeld, in dem er bestehen kann. Und noch was viel wichtiger ist, seine Fähigkeiten, nämlich Dinge steuern zu können, also gut im Zocken zu sein, Spiele spielen zu können, sind auf einmal ein Wert. Auf einmal kann er damit etwas anfangen und Dinge bewirken, die außer ihm niemand kann.
Jetzt hat dieser Mika ein Notizbuch dabei und zeichnet da dauernd was rein. Diese Zeichnungen spielen dann auch für die Handlung eine Rolle. Man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass der junge Flix auch sowas gemacht hat. Ist der Mika in dieser Hinsicht und vielleicht auch in anderer ein Verwandter von ihm?
Ach, da gibt's ganz sicher Parallelen. Also Mika ist eine Person, die gerne, also nein, eigentlich nicht gerne, also der immer wieder aufgeregt ist und mit der Welt ein bisschen überfordert. Und um sich zu beruhigen oder mit dem, was er sieht, klarzukommen, nimmt er einen Stift und Papier und zeichnet das auf. Und dieses Nachdenken mit dem Stift ist etwas, was ich in meinem Leben auch erlebt habe. Also wo ich gemerkt habe, Dinge werden begreifbarer oder für mich auch verständlicher, wenn ich sie auf Papier banne. Dann wird der Stift zu so einer Art Zauberstab. Und diese Funktion hat er hier in dieser Geschichte eben auch.
Und diese Gegenwelt, in die Mika da gerät, die ist fantastisch ausgestattet. Da gibt es bizarre Luftschiffe zum Beispiel. Ein fliegender Wal ist da unterwegs. Es gibt alle möglichen Arten von Affen, die Arbeiten verrichten in dieser jenseitigen Stadt der Ewigkeit. Vielleicht können Sie uns mal ein kleines Stück vorlesen. Wir haben uns mal einen kleinen Absatz rausgepickt, wo nochmal besondere Wesen in Erscheinung treten.
Das können wir machen. Also wir sind an der Stelle, Mika ist mit seiner Oma in dieses Luftschiff eingetreten und sind auf dem Weg nach Immerland, also in Immerland zu dieser großen, großen Stadt.
Das Luftschiff, das ist der fliegende Wal,
genau. Ganz genau. Und auf einmal begreift Mika, Moment, sind wir im Inneren der Welt? Also in unserem Planeten drin? Mika lachte auf. Was für ein absurder Gedanke. Das konnte nicht sein. Die Erde war ein Planet, der sich seit Jahrmillionen um die Sonne dreht, aus 1000 Trillionen Tonnen Gestein bestand und alles Mögliche war, aber eins ganz sicher nicht. Hohl. Das war Fakt. Und man musste schon ein arger Spinner sein, um ernsthaft das in Zweifel zu beziehen. Aber wo sind wir? Achtung! Flische! Die Stimme der Ballonchauffeurin riss ihn aus seinen Gedanken. Mika hörte noch ein »Oh Mann, diese dummen Viecher!« und dann, dass dann von klatschendem Geräusch hunderter flatternder Doppelflügelpaare übertönt wurde. Bevor er auch nur den Kopf zwischen die Schultern ziehen konnte, war er inmitten eines vorbeiziehenden Schwarms silbrig glänzender Flugfische. Der Lärm der Schläge ihrer Schwingen war ohrenbetäubend und für Mika höchst unangenehm, da sie ihm immer wieder patsch, patsch, patsch eine Backpfeife nach der anderen verpassten.
Vielen Dank für diese kleine Probe aus dem Roman Immerland, die Stadt der Ewigkeit von Flix, hier auch vorgelesen von Flix. Ja, diese Einfälle, also die fliegenden Fische, zum Beispiel die Flische, noch ein eigenes Wort dafür erfunden. Sind Sie da einfach Ihren Einfällen gefolgt oder gab es sowas wie einen Masterplan für die Errichtung dieser Gegenwelt?
Überhaupt nicht. Ich bin eigentlich beim Schreiben mit Mika auf die Reise gegangen. Ich wusste, es gibt diese Ausgangssituation, Mika Sommerferien Oma. Oma hat Schwierigkeiten und sie gehen irgendwie los. Was dann passiert ist, war freie Improvisation. Das war ein freier Fall, ein Freiflug in diese Welt hinein, wo ich dann selber nach und nach beim Schreiben gemerkt habe, wie groß die eigentlich ist. Also es kam mir beim Schreiben ein bisschen so vor, wie wir früher so einen Stadtplan aufgefaltet haben und dann wurde die Stadt immer größer und größer mit jedem Moment, wo wir das Papier erweitert haben. Und es waren immer wieder Dinge dabei, von denen ich selber gar nicht wusste, dass sie existieren würden, zumindest in dieser Welt.
Und jetzt geht's da, wir haben es schon angesprochen, um den Tod auf sehr lebendige Weise. Es geht um die Begrenztheit unseres Lebens. Es geht um die Frage, was Ewigkeit bedeuten würde, was die Erfüllung all unserer Wünsche für uns bedeuten würde. Haben Sie schon gesagt, das Buch wird ja eben für junge Menschen ab 12 empfohlen. Man muss ja da auch zu einer Einschätzung kommen. Stelle ich mir vor als Autor, was kann ich jemandem in so einem Alter zumuten, zutrauen? Haben Sie an sich selbst als 12-Jährigen gedacht, so als Referenzpunkt?
Ja, obwohl ich eigentlich gedacht habe, was würde mir gefallen? Was würde ich gerne meinen Töchtern vorlesen? Und gerade wenn die Frage im Raum steht, was passiert eigentlich nach unserem Leben?
Wie alt sind die Töchter?
Nur die sind 8 und 12. Mhm. Und für die funktioniert das genauso wie, ich hätte gerne auch für mich eine befriedigende Antwort. Und einfach nur zu sagen, wir sind dann irgendwie in den Wolken und da gibt es so ein Regenbogenreich, das war mir zu einfach. Ich habe gedacht, das muss konkreter sein, das muss auch anders sein und das muss auch gewisse Fragen beantworten, die wir uns in diesem Leben schon stellen. Also eben gerade, warum Unendlichkeit oder was bedeutet ewiges Leben? Ja? Oder eben, wenn es ein Paradies ist, welchen Preis zahlen wir dafür? Wie funktioniert die Energieversorgung in so einem Ort? Ja, oder wie ernähren sich die Menschen im Jenseits? Also kann man als Toter etwas essen oder als, man ist ja noch nicht wirklich tot, man ist im Zwischenreich. Ja, und was passiert, wenn man dann aber dieses Zwischenreich verlässt? Also wo geht's dann hin? Also im Grunde Antworten für Leute, die wissen wollen, was ist unser Leben und was passiert danach? Und da ist eigentlich vollkommen egal, ob man 8, 18, 28 oder 88 ist.
Jetzt haben Sie dieses Buch reingesetzt, war so meine Wahrnehmung, in ein ganzes Netzwerk von anderen Büchern. Ja, schon der Titel Immerland, da werden viele an das Nimmerland von Peter Pan vielleicht denken. Diese Hohlwelt, das Innere der Welt, war mir gleich Jules Verne und die Reise zum Mittelpunkt der Erde gegenwärtig. Dann gibt es auch Anspielungen auf den Herrn der Ringe von Tolkien und vielleicht noch viel mehr, die ich gar nicht erkannt habe. Haben Sie noch andere Anspielungen reingesetzt?
Ach, ein Buch, was mich ja in meiner Jugend sehr geprägt hat, war Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Auch da steckt das Wort Unendlichkeit ja schon drin. Aber auch die Zamonien-Romane von Walter Mörs, vom Comic-Kollegen, habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Und aus all diesem Konglomerat habe ich gedacht, ich möchte gerne in unsere Zeit, die ja nicht ganz einfach ist, eine Geschichte reinsetzen, die die Fantasie anregt, die ein fantastischer Roman ist, die einen Moment des Eskapismus bietet und gleichzeitig eine Erklärung für das, warum wir hier sind.
Aber dieses Netzwerk von Bezügen zu anderen Romanen, also das hat ja vielleicht auch den Effekt, dass man auf eine gewisse Weise wieder in einer vertrauten Welt ist, weil man so viel wiedererkennt. War das auch ein Hintergedanke?
Eigentlich nicht. Also ein Hintergedanke war es nicht, aber es stimmt schon. Ich glaube, dass eben durch Dinge, die man kennt oder wiedererkennt, dass das so wie Wegmarken sind, ja, in denen man sich orientieren kann. Und wenn man sich in einem Gebiet bewegt, was einerseits neu ist, man aber gleichzeitig Dinge erkennt, die man irgendwo schon mal gehört hat, so unbewusst, dann ist es kein Ort, der einem Angst macht, sondern wo man Lust hat, den zu entdecken.
Jetzt habe ich vorhin schon mal kurz skizziert, welchen Ruhm Sie sich erarbeitet haben als Comic-Künstler. Es gibt ja viele Autoren, die, wenn sie mal so einen erfolgreichen Pfad gefunden haben, da unbeirrt weiter drauf langackern. Sie haben den jetzt verlassen mit diesem ersten Roman. Warum denn das?
Eigentlich deswegen, weil ich dachte ursprünglich, dass Immerland ein Comic werden würde. Also ich hatte diese Idee von dieser Geschichte und auch diese Stadt, aber dachte, die werde ich niemals zeichnen können. Also das ist so aufwendig, auf einmal so einen fantastischen Ort zu haben. Und wenn ich den zeichne, dann hatte ich Sorge, dass es vielleicht wie eine Parodie aussieht. Das wollte ich aber nicht, weil das ist mir durchaus ein ernstes Anliegen, diese Geschichte. Und dachte, vielleicht muss ich das einer Kollegin oder einem Kollegen geben zum Zeichnen, die das mehr vom Stil her passen würden. Und ich schreibe einfach die Geschichte auf. Und dann beim Schreiben ist eben genau das passiert. Die Geschichte hat sich verselbstständigt und es stellte sich heraus, also wirklich viele Bilder braucht die nicht. Ja, die funktioniert ohne. Und im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich bestimmte Sachen vorstellen kann, also zum Beispiel ein Haus, was fast in den Himmel geht und jede Etage besteht aus einer anderen architektonischen Epoche unserer Menschheitsgeschichte. Also unten Erdgeschoss, Höhlen bis oben hin glitzernde Stahlbauten mit Glasfenstern. Sowas kann man sich super vorstellen. Da hat jeder sofort ein Bild vor Augen. Wenn ich das zeichne, dann schiene ich ja ihren Blick und dann schränke ich an der Stelle ja sogar die Fantasie ein klein bisschen ein, was an der Stelle nicht notwendig ist.
Ein paar Bilder gibt es aber dann doch in dem Buch. Die hat ihre Hauptfigur beigetragen, Mika. Und man muss sagen, ein echtes Zeichentalent. Ne?
Der Junge hat was drauf. Aus dem wird was.
Komisch, dass die Bilder alle nach ihrer Handschrift aussehen, nach der von Flix.
Sonderbar, sonderbar.
Aber es ist eben ein fantastischer Roman. Immerland, die Stadt der Ewigkeit, der erste Roman von Flix, erscheint morgen im Hansa Verlag mit 350 Seiten. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Straßenkritik.
Mein Name ist Lea Lampater. Jetzt gerade bin ich in Freiburg und ich habe Operngesang studiert und gerade meinen Abschluss gemacht. Das Buch heißt Und alles so still von Mareike Fallwicke. Es geht darum, dass es eine Art feministischer Revolution gibt durch Arbeitsniederlegung. Also es geht um drei verschiedene Charaktere, aus deren Perspektive erzählt wird, die in verschiedenen prekären Situationen innerhalb der Gesellschaft leben. Und dann gibt es an einem Tag einfach die Situation, dass vor einem Krankenhaus eine Gruppe von Frauen sich auf den Boden legen und aufhören zu arbeiten. Eine Figur ist Krankenschwester im Pflegedienst und völlig überarbeitet. Und dritte ist eine junge Influencerin, die sehr feministisch erzogen ist, aber sich damit trotzdem schwer tut und irgendwie ganz viel Ausgleich in Sex mit anonymen Männern sucht und dann eine Situation erfährt, in der sie eigentlich Gewalt erfährt, aber es selber nicht so wirklich einordnen kann. Die Figuren sind sehr zugänglich, es ist sehr emotional, also es hat mich wirklich mitgenommen und aufgerieben und ich würde es sehr weiterempfehlen.
In Freiburg hat Lea Lampater den Roman Und alles so still von Mareike Fallwicke gelesen. Das Buch gibt es als Rowohlt Taschenbuch mit 370 Seiten für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf der anderen Seite der Ostsee in Schweden, da ist Jonas Hassen Kemiri, ein sehr bekannter Autor. Er wurde 1978 dort geboren. Er hat eine schwedische Mutter und einen Vater aus Tunesien. Jonas Hassen Kemiris Romane und seine Theaterstücke und auch politische Interventionen haben ihn bekannt gemacht in seinem Heimatland. Und nicht nur dort, seine Bücher wurden schon in 30 Sprachen übersetzt. Jetzt erscheint bei uns sein neuer Roman, wird auch viel beachtet, viel besprochen. Die Schwestern heißt dieser Roman. Und für uns hat ihn der Kritiker Dirk Fuhrig gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie liest sich denn dieser neue Roman von Kimiri?
Ja, Kimiri ist ein großartiger Stilist. Diesen Satz muss man ganz am Anfang mal sagen. Er hat eine ganz unvergleichlich anziehende Art zu schreiben. Also man wird wirklich so hineingezogen, wie man ja immer sagt, in diesen Text, den Ursel Allenstein auch wunderbar ins Deutsche gebracht hat. Kimiri verknüpft seine Sätze mit einer Mischung aus ja Lakonie und Leichtigkeit. Er lässt scheinbare Nebensächlichkeiten, bedeutungslose Alltagsgesten ganz nachlässig in so einen langen Erzählstrom einfließen, der untergründig über mehr als 700 Seiten hinweg wirklich pulsiert und eine Spannung vorantreibt. Das ist insgesamt ein wirklich berauschendes Leseerlebnis. Dieser Autor ist ein schwedischer Sprachmagier, würde ich sagen, und eine Entdeckung für die Gegenwartsliteratur auch in unseren Breiten.
Das klingt sehr verlockend tatsächlich. Da müssen wir mehr wissen über das Buch. Also die Schwestern, geht es da um tatsächliche Schwestern?
Ja, es sind drei Schwestern, Ina, Evelyn und Anastasia, die zur Familie Mikula gehören und die wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft der Familie Kemiri in Stockholm. Aha. Jonas Kemiri, der Autor, tritt in diesem Roman als Ich-Erzähler auf, der allerdings nur so tut, als sei das alles autobiografisch. Also es ist eine Mischung aus Autobiografie, augenzwinkernder Autobiografie, echten Erlebnissen, aber natürlich auch Fiktion in diesem dicken Roman.
Und dieser Ich-Erzähler, der ist dann von diesen drei Nachbarinnen so fasziniert, dass er diesen langen, mehr als 700-seitigen Roman über sie schreibt.
In der Tat, so ist es. Der Junge blickt auf diese drei Schwestern. Und das ist ganz interessant, weil man denkt natürlich, er ist in eine verliebt oder in alle drei verliebt, deswegen beobachtet er sie so. Aber das weiß man nicht so genau, auch im Laufe des Romans. Es ist eher so, dass er so ähnliche Lebensbiografien feststellt in der Familie Mikula und bei sich selber. Also beide haben einen Elternteil aus Tunesien, der andere Teil aus Schweden. Das Ganze spielt in einer Vorstadt, Mittelklasse-Vorstadt von Stockholm. Und er zeigt am Lebensweg dieser drei Schwestern eigentlich auch das, was ihm und seiner Familie passiert. Also sind so Doppelbiografien, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinweg und sogar bis in die Zukunft hinein erzählt werden.
Bis in die Zukunft? Wie weit in die Zukunft?
Ja, es geht bis ins Jahr 2035. Da endet der Roman in einem knappen Kapitel. Also der Autor malt sich auch aus, wie könnte diese Geschichte weitergehen. Und es geht insgesamt um eine erzählte Zeit von ungefähr 3 bis 4 Jahrzehnten, also 35 Jahre hinweg.
Und aus Ihrer Begeisterung vorhin kann ich auch ableiten, dass er es auch schafft, diesen langen Zeitraum und auch diese, ja, die drei Schwestern und dann der Erzähler selbst auch diesen ganzen Apparat auch zusammenzuhalten, dramaturgisch.
Ja, das gelingt wirklich meisterhaft, würde ich sagen. Und daraus resultiert auch diese Spannung, die man immer hat. Also es ist eben das Gegenteil von langatmig, obwohl es sehr üppig erzählt wird mit vielen Abschweifungen. Es geht in ganz verschiedene Richtungen. Also wir werden von wilden Clubnächten in Stockholm, werden wir geführt nach Tunesien, wo es irgendwie einen seltsamen Fluch gibt, der die Familie Mikula bedrängt und ihr Leben prägen soll. Dann geht es aber nach New York und New York ist so ein gemeinsames Traumziel sowohl des Ich-Erzählers als auch der Mikula-Schwestern, denn die haben so eine Familienlegende, die besagt, dass einer ihrer Vorfahren beim Bau des Rockefeller Centers dabei gewesen sein soll. Also Rockefeller Center, Symbol für den amerikanischen Kapitalismus, kann man sagen. Skyscraper, Hochhaus, New York, Weltstadt. Und da gibt es dieses berühmte Foto, Lunch atop a Skyscraper, wo Bauarbeiter auf so einer Eisenstange sitzen und ihr Frühstücksbrot auspacken. Das ist so eine ikonisches Foto. Und da einer von diesen Männern soll der Vorfahre gewesen sein. Ob das jetzt stimmt, das wird im Laufe des Romans immer wieder thematisiert. Und es gibt dann eine Erklärung, die vielleicht ja richtig ist oder auch nicht. Also das sind so Sachen, die aus der Wirklichkeit der Historie, der Geschichte, der Zeitgeschichte in diese fiktive Romanhandlung, in diese Familienhandlung hineinfließen immer wieder.
Sie haben einen begeisterten Dirk Fuhrig gehört zu dem Roman Die Schwestern von Jonas Hassen Kemiri, aus dem Schwedischen übersetzt von Ursel Allenstein, im Rowohlt Verlag erschienen mit 740 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank. Wenn ein Hund den Knochen einer verschollenen Frau aus dem Wald anschleppt, dann kann dieser Knochen natürlich eine Menge in Gang bringen. So etwas passiert in dem Thriller Brackwasser. Stille Wasser sind tief und manche sogar tödlich von Jana Stieler. Den Thriller, den gibt es auch als Hörbuch und dort bringt uns mein Kollege Elmar Krämer jetzt hinein, gleich mal mit einem markigen Spruch aus dem Hörbuch.
Zucker macht Menschen zu süchtigen Schlappschwänzen, sagt mein Vater.
Torge lebt in einer abgeschotteten Gemeinschaft, die sich von der Gesellschaft losgesagt hat. Sein Vater Erik ist Prepper, gewaltbereit, ideologisch verbohrt. Zum Geburtstag schenkt er Torge ein Messer und schickt ihn für eine Nacht in den Wald.
Du kannst mitnehmen, was in einen Rucksack passt. Er lässt es so klingen, als wäre es sehr großzügig von ihm, dass er mich nicht ganz ohne Gepäck in den Wald schickt. Ich nicke automatisch, obwohl mir gerade klar wird, dass ich dann nicht mal eine Isomatte haben werde.
Behörden, Schule, Schulmedizin, in Eriks Welt ist alles von Bedrohung. Als dann noch plötzlich Torges Tante Svea wieder auftaucht und mit ihr die Frage, was mit der vor über 20 Jahren verschwundenen Freundin Sveas geschah, droht alles zu eskalieren.
Dann brachte vor anderthalb Monaten ein Hund seinem Herrchen Julias Knochen aus dem Gehölz mit. Die Polizei durchkämmte den Wald, aber der Rest des Skeletts blieb verschollen.
Für Svea steht der Schuldige fest, Erik. Der Prepper war damals mit ihrer Freundin zusammen. Heute ist er mit Sveas Schwester verheiratet. Svea setzt jetzt alles daran, Fenja und ihre Kinder zu schützen. Leicht wird das nicht, zumal sich ihr Onkel Sören angeblich gerade das Leben genommen hat.
Andere würde die Trauer um einen engen Verwandten enger zusammenrücken lassen. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Es gibt nun eine weitere Sache, über die wir nicht reden.
Erzählt wird dieser Thriller von Julian Greis als Torge, Julia Nachtmann als Svea und Maria Hartmann als Julias Mutter Gemma. Sie alle blicken auf dasselbe Geschehen, aber aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Genau das macht die Stärken dieses Hörbuchs aus. Julian Greis überzeugt mit seiner Interpretation des 13-Jährigen vollkommen.
Bevor ich selbst lesen konnte, hat sie mir vorgelesen. Damals haben sich meine Eltern noch besser vertragen, deshalb hat mein Vater sie gelassen, obwohl er fand, dass ich lieber in den Wald gehen sollte. Bücher machen den Kopf wässrig, genau wie der Quatsch, der in den Zeitungen steht, hat er immer behauptet. Und das tut er auch heute noch.
Julia Nachtmann und Maria Hartmann wiederum machen spürbar deutlich, wie unterschiedlich Erinnerung sein kann. Svea etwa muss sich fragen, was ihr Drogenrausch mit dem Verschwinden ihrer Freundin zu tun hat.
Da bin ich, mit einer Flasche in der Hand. Mir fällt sogar wieder ein, womit sie gefüllt war. Wodka mit Fliegenpilz darin.
Maria Hartmann schlüpft gekonnt in die Rolle der trauernden Mutter.
Unzählige Male habe ich mir ausgemalt, was ich anders hätte machen können, bis mir die Bilder für einen Moment real erschienen.
Brackwasser ist ein Hörbuch, das sich Zeit lässt. Kein schneller Krimi, sondern ein Puzzle aus Verstrickungen und Verletzungen, aus Lebenslügen und späten Annäherungen.
Hoffnung. Daran klammere ich mich wie ein Ertrinkender an ein Stück Treibholz.
Und auch wenn manchmal weniger mehr gewesen wäre. Durch die drei überzeugenden Stimmen gerät man schnell in den Strudel der Lügen in diesem 10-stündigen Hörbuch.
Früher hatte ich manchmal Angst vor dem Einschlafen, wegen der Albträume. Jetzt will ich am liebsten nur noch schlafen, weil die Tage sowas wie ein echter Albtraum sind.
Das Hörbuch Brackwasser, Stille Wasser sind tief und manche sogar tödlich. Nach dem Roman von Jana Stieler, das ist beim Audioverlag erschienen und da kosten die rund 10 Stunden knapp 25 Euro. Sie haben in den letzten Wochen vielleicht die Auseinandersetzung um die Kinderbuchfigur Conny mitbekommen. Conny ist die Heldin einer enorm erfolgreichen Kinderbuchreihe des Carlsen Verlags. Seit 1992 gibt es die Reihe schon. Und seit der Corona-Pandemie gibt es im Netz Conny-Memes, also digitale Abwandlungen, meistens von Conny-Buchcovern mit neuen Texten, vornehmlich für Erwachsene. Da liest man zum Beispiel in solchen Conny-Memes: Conny hat ihren ersten Burnout oder auch Conny redet nicht mit Faschos oder Conny erwischt Jens Spahn beim Maskendeal. Und es gibt rassistische und pornografische Conny-Memes. Der Carlsen Verlag will jetzt gegen manche der Conny-Memes vorgehen. Darüber wurde schon mehrfach berichtet, Kritik geäußert. Wir möchten wissen, was der Carlsen Verlag selbst dazu sagt. Und am Telefon ist jetzt Frank Kühne. Er leitet beim Carlsen Verlag den Programmbereich mit den Conny-Büchern. Guten Tag, Herr Kühne, grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Gegen welche Conny-Memes möchten Sie denn vorgehen?
Es sind einige, die eben in der Tat sehr eindeutig rassistische oder pornografische oder gewaltverherrlichende Inhalte tragen. Und die suchen und filtern wir und gegen die gehen wir vor.
Und auf welche Weise?
Wir machen das immer mit guter anwaltlicher Beratung. Und zunächst bitten wir diejenigen, einfach ihre Memes zu löschen.
Und wenn sie dem nicht nachkommen, dann gehen sie anwaltlich dagegen vor?
Das machen wir nach Ermessen. Von Fall zu Fall überlegen wir, welches der beste Weg wäre. Aber in der Regel ist es so, dass diejenigen, die das platzieren, das dann auch doch gern auch wieder zurücknehmen und einfach löschen. Viele machen es ja auch unbeabsichtigt und wussten gar nicht, was sie da rechtlich zu beachten haben.
Aber in Fällen von rassistischen Posts würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass sowas unbeabsichtigt passiert, oder?
Beabsichtigt in der Intention des Inhaltes ja, aber ich glaube unbeabsichtigt im Sinne von Eingriff ins Urheberrecht einer anderen Person.
Das ist ein interessanter Punkt, weil die rechtliche Lage, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist doch so, dass solche Memes erstmal grundsätzlich erlaubt sind als Karikaturen oder Parodien oder Pastiches. In welchen Fällen können Sie denn überhaupt dagegen vorgehen, Ihrer Auffassung nach?
Das ist in der Tat juristisch genauso, wie Sie es darstellen. Die Parodie und das Pastiche, das ist zweifellos auch erlaubt. Das kann man. Aber es ist ja ein Straftatbestand, rassistische Inhalte oder pornografische Inhalte in die Öffentlichkeit zu geben, in jeder Form. Und ob das jetzt ein Conny-Meme ist oder eine andere Aussage, das ist auf jeden Fall verboten und deswegen gehen wir dagegen vor.
Es gibt doch auch Fälle, in denen jetzt von künstlicher Intelligenz auch eigene Conny-Memes auch mit fragwürdigen oder strafbaren Inhalten erstellt werden. Wie können Sie dagegen vorgehen, wenn da jetzt eine künstliche Intelligenz dahinter steckt?
Es ist so, dass hinter jedem Prompt ja auch ein Mensch steht. Und hinter jedem platzierten Conny-Bild steht ja auch jemand, der es platziert hat. Oder es steht eine Plattform, die dafür die Verantwortung hat. Also insofern ist es eigentlich keine große Herausforderung, diejenigen zu finden oder diejenigen, die sowas posten, zu bitten, das wieder zu lassen und zu löschen. Und ob es sich um ein KI-gebildetes Meme oder eine Conny-Originalillustration handelt, das ist urheberrechtlich nicht so relevant, weil es ist ja klar, dass diese Person ein Bild erstellt hat, damit es so aussieht wie Conny, wissen Sie? Also die Intention ist ja zweifelsfrei und dann ist es auch klar eine Frage fürs Urheberrecht.
Es gibt jetzt auch den Vorwurf, Sie würden Zensur ausüben wollen mit diesem Vorgehen. Was sagen Sie dazu?
Nein, sondern es handelt sich um Straftatbestände. Es ist also einfach ja auch verboten. Und deswegen ist das keinerlei Zensur, sondern wir schützen nur das Recht. Und es ist verboten, rassistische, gewaltverherrlichende oder pornografische Memes oder Bilder in der Form zu platzieren.
Die Memes sind auf ganz verschiedenen Social-Media-Plattformen aufgetaucht. Es gab auch einen eigenen Instagram-Account namens Conny Meme mit 280.000 Followern. Der ist nicht mehr verfügbar, dieser Account. Ist das eine Folge Ihrer Gegenmaßnahmen?
Das können wir gar nicht einschätzen. Wir haben den uns angeschaut und da haben wir keine solche Memes gefunden. Das ist ein gutes Beispiel. Das war ein Kanal, die haben Spaß daran gehabt, die haben das sozusagen auch quasi gepflegt und auch sozusagen ein bisschen auch dazu angeregt, immer wieder. Aber da gab es in der Form keine so deutlich rassistisch oder pornografisch verbotenen Posts. Wir wissen nicht, warum die ihren Kanal eingestellt haben. Vielleicht überprüfen sie einfach nur mal ihre eigenen Inhalte und mal sehen. Also wir haben da keinen Einfluss drauf.
Herr Kühne, mir ist jetzt noch nicht klar geworden, also der Fall, wenn es um rassistische, pornografische Inhalte geht, das ist erstmal klar. Aber Sie haben ja auch gesagt, es geht auch um Urheberrechtsfragen. Aber andererseits haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Memes ja grundsätzlich erlaubt sind. Also wo ist da, an welchem Punkt wird da das Urheberrecht verletzt oder in welchen Fällen?
Das hatten wir eben noch nicht erwähnt. Es geht auch noch um den Fall, dass Unternehmen mit Conny-Memes ohne Genehmigung Werbung machen. Das ist eben auch vorgekommen und da bekommen wir auch viele Anfragen und das ist eben tatsächlich ein Eingriff ins Urheberrecht. Das ist nicht erlaubt. Nicht, das ist quasi, das ist dann auch keine Parodie, wenn eine große Filialkette Werbung mit einem Konimi macht, das verstößt gegen das Urheberrecht, und das ist eben auch ein Punkt, wo wir gegen vorgehen. Oder die Unternehmen bitten, es wieder zu löschen, und eben tatsächlich, seitdem wir darauf aufmerksam machen, dass das gar nicht so einfach zu machen ist, dass das niemand einfach so darf, ohne die Genehmigung der UrheberInnen, seitdem beruhigt sich das deutlich. Ich glaube, viele Firmen hatten Spaß daran und haben gedacht, ach, da machen wir mit, ohne im Blick zu haben, dass sie nicht einfach mit einer Figur Werbung für ihr Unternehmen machen dürfen.
Aber wenn ich jetzt eine lustige Idee habe und Conny ihre Figur dafür verwenden möchte und keine eigenen kommerziellen Zwecke damit verfolge und keinen Straftatbestand damit erfülle, dann kann ich das tun und im Internet veröffentlichen?
Ja.
Hat denn diese Auseinandersetzung um die Figur Conny irgendwelche Folgen auch für die Buchreihe selbst?
Nein. Keinerlei. Es ist ja eine Kinderbuchreihe, und ich glaube, manche Eltern bekommen mit, was da diskutiert wird, aber für die Kinder ist das ihre Conny, und das sind zweierlei. Wissen Sie, das ist wirklich eine eigene Welt. Die Kinder lieben sie als Vorbild und als große Freundin, als große Schwester, und was wir da jetzt in der Erwachsenenwelt drüber diskutieren, das erreicht die Kinder nicht.
Und glauben Sie, dass diese Auseinandersetzung um diese konkrete literarische Figur wie Conny und der Umgang damit im Netz mit diesen Memes, dass das auch Folgen haben könnte, auch für andere Figuren aus Ihrem Verlag vielleicht oder auch anderswo?
Wir würden es uns wünschen, weil wir auch eben beobachten, auch an den vielen Memes und an dem Umgang damit, dass das doch recht arglos bei vielen geschehen ist. Dass die gar nicht wussten, dass es sowas wie Urheberrecht gibt. Dass sie gar nicht wussten, dass es da Einschränkungen bei rassistischen, gewaltverherrlichten, pornografischen Bildern auch gibt. Also insofern denke ich, dass wir da ein bisschen was Grundsätzliches klären, und das wird dann mit Sicherheit auch in der Gesellschaft Folgen haben können, dass man sagt, oh ja, Achtung, ganz so wildwestartig, alles ist erlaubt, ist es eben doch nicht. Wir sind ja in einer Zeit, wo wir auch erleben und wo wir alle erleben, welche Rahmen auch die Social-Media-Kommunikation hat und welche sie auch braucht.
Der Fall Conny könnte auch ein Vorbild sein für andere solche Fälle der Verwendung literarischer Figuren in Memes. Das hat uns Frank Kühne gesagt vom Carlsen Verlag zu der Aufforderung, bestimmte Conny-Memes im Netz zu löschen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Kühne.
Danke Ihnen.